Ich lese uns heute die Verse 29 bis 31 aus dem dritten Kapitel des Römerbriefes. Die Rechtfertigung, ein Mittel des Heils für alle Menschen oder anders gesagt, Rechtfertigung für alle durch den Glauben. Ist Gott allein der Judengott? Ist er nicht auch der Heidengott? Ja, freilich. Auch der Heidengott. Zumal er ist ein einiger Gott, der gerecht macht die Beschnittenen aus dem Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben. Wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. In diesem kurzen Abschnitt im dritten Kapitel zeigt der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist, dass die Rechtfertigung durch Jesus Christus nicht nur deswegen geschehen ist, weil die, die das Gesetz bekommen haben, es nicht erfüllen konnten, sondern dass diese Rechtfertigung durch sein Leiden und Sterben am Kreuz auf Golgatha vor dem himmlischen Vater für alle Menschen geschehen musste und geschehen ist. In den Versen zuvor haben wir davon geredet und gesehen, dass das Gesetz behandelt worden ist. Ohne Zutun des Gesetzes ist nun die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbar geworden. Da wird immer Bezug genommen auf das Gesetz. Denn zunächst ist ja das Evangelium auch erklärt worden den Juden, die das Gesetz hatten. Die Heiden hatten ja das Gesetz gar nicht. Sie konnten auch sich daran nicht messen und sie konnten auch nicht den Versuch unternehmen, es zu erfüllen. Die Ansprache war also immer an diejenigen, die das Gesetz hatten, die es kannten, die die Aufforderung hatten, es zu tun. Aber nun schwenkt hier der Apostel Paulus mit Recht herum und sagt, ist denn Gott nur der Judengott? Nein, er ist auch der Heidengott. Also mit anderen Worten, die Rechtfertigung in Jesus Christus ist nicht nur für die geschehen, die das Gesetz nicht erfüllten, sondern für alle Menschen. Für alle Menschen, die daran glauben. Sie sollen die Erlösung von Sünde und Tod durch dieses einmalige Opfer des Sohnes Gottes bekommen. Hier wird also die Gesetzesfrage plötzlich zur Gerechtigkeitsfrage umgelenkt. Hier wird an der Stelle nicht in erster Linie wegen des Gesetzes gesprochen, sondern Gott liebt alle Menschen und alle sollen gerecht werden. Alle sollen selig werden. Denn ohne Zutun des Gesetzes, so lasen wir zuvor, nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden, ist diese Erlösung geschehen. Die Gesetzesdiskussion ist somit also zweitrangig geworden. Und es ist natürlich dann immer schadhaft, auch in unserer Zeit, wenn plötzlich die Gesetzesdiskussion wieder den ersten Platz einnimmt in der Gemeinde Jesu. Sie ist zweitrangig geworden, weil sie ja auch die nicht betraf, die das Gesetz gar nicht bekommen haben. Was war denn mit denen? Ist denn Gott nur der Gott für die, die es empfangen haben? Nein, er ist auch der Heidengott, zumal er ist ein einiger Gott, der gerecht macht die Beschnittenen aus dem Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben. Diese Tatsache, dass die Erlösung von Sünde und Tod durch Jesus Christus für alle geschieht, ist ja bereits durch die Propheten des Alten Bundes geweissagt worden. Aber es ist durch den Eifer des Gottesdienstes in Israel aus dem Fokus geraten. Die Heiden, und das hatten wir uns ja schon mal gesagt, hatten in den Augen der Jünger, beziehungsweise auch später am Anfang der Apostel oder überhaupt der Juden, gar keine Chance. Sie waren außen vor, weil Gott mit ihnen gar nicht geredet hat. Nur Israel war das heilige Volk. Obwohl bereits Gott es schon längst angekündigt hatte, dass diese Gerechtigkeit, die einst erworben wird, durch den, der da kommen soll, für alle ist. Für alle. Die Propheten durften das weissagen. Auch diese Tatsache, dass Adam und Eva die Entmachtung des Satans, der Schlange, so wie er bezeichnet wird, verheißen wurde, zeigt doch, dass die Gerechtigkeit vor Gott durch Golgatha für die ganze Menschheit gilt. Denn Adam und Eva waren die ersten Menschen. Von ihnen kamen die anderen alle. Und wenn ihnen die Verheißung gegeben wurde, dass der Schlange den Kopf zertreten wird, dann galt diese Verheißung für alle, die da noch rauskamen. So wie es später auch für Abraham gesagt worden ist, dass auch die Leviten bereits schon gesegnet worden sind, obwohl sie noch gar nicht geboren waren. Ja? Also die Verheißung galt für alle, denn Eva heißt ja die Lebensgeberin oder Lebensgeber. Alles strömte nun dort heraus, bei ihr und in der Nachfolge, aus denen, die da aufgewachsen sind. Die Verheißung ging also mit für alle Menschen. Wir können auch einige Bibelstellen diesbezüglich noch betrachten. Kurz betrachten, durch den Propheten Hesekiel wird auch das erklärt. Ist denn Gott nur der Judengott? Oder ist er nicht auch der Heidengott? Doch, der Heidengott auch. Er kümmert sich auch um die Heiden und auch sie brauchen die Rechtfertigung. Obwohl sie das Gesetz nicht bekommen haben. Obwohl sie nicht den Versuch unternehmen konnten, die Gebote Gottes einhalten zu können oder zu dürfen oder zu wollen. Hesekiel 18,4 steht ja, siehe, alle Seelen sind mein, spricht der Herr. Alle Seelen sind mein. Ob es nun die Seele des Vaters ist, die Seele des Sohnes, jeder steht vor mir und alle gehören mir. Oder in 4. Mose 16, da ging es um die Rotte Korah, die sich ja aufschwang gegen Mose und Aaron und sagte, wir wollen doch auch ein Prä haben. Wir möchten doch auch mitarbeiten und Gottesdiener sein. Mose, du und Aaron und was da mit euch zusammenhängt, allein das geht nicht. Und dann gab es ja dieses göttliche Exempel, nicht? Dann sollten sie alle mit ihren Kupferpfannen da erscheinen und Gott sollte bestimmen, wer wirklich hier dienen darf. Und wir wissen, die Rotte Korah ging unter. Sie wurde getötet. Aber in diesem Zusammenhang betete Mose und Aaron und sie sprachen, weil Gott sagte, scheidet euch von dieser Gemeinde, dass ich sie plötzlich vertilge. Diese fielen dann aber auf ihr Angesicht und sprachen, ach Gott, der du bist ein Gott der Geister allen Fleisches. Wenn ein Mann gesündigt hat, willst du denn darum die ganze Gemeinde töten? Also hier wird auch bekannt durch das Gebet des Mose, du bist doch ein Gott der Geister alles Fleisches. Alle Menschen, sie gehören dir doch. Deswegen, die Rechtfertigung muss für alle sein. Für alle, die dir angehören. Dass die Heiden auch zu dieser Gerechtigkeit Gottes in Jesus kommen sollten und wollen, bezeugt auch Jesaja. In Jesaja 65 spricht der Herr, dass er vorhat, dass sie, die Heiden, zu ihm kommen sollen. Und dass die Heiden auch zu ihm kommen wollen. Vers 1, ich werde gesucht von denen, die nicht nach mir fragten. Ich werde gefunden von denen, die mich nicht suchten. Und zu den Heiden, die meinen Namen nicht anriefen, sage ich, hier bin ich, hier bin ich. Also das Interesse Gottes auch an denen, die das Gesetz nicht hatten, war gleich groß wie an denen, die unter dem Gesetz waren. Hier verstehen wir also die Fragestellung des Apostel Paulus, ist Gott denn nur der Judengott? Nein, er ist auch der Heidengott. Oder lesen wir im Psalm 72, in diesem Psalmwort, was über die Werdegänge Israels spricht und über das Königreich des Messias, da lesen wir dann zum Beispiel ab Vers 10, ich lese mal Vers 9 schon, vor ihm, vor dem Messias, werden sich neigen, die in der Wüste, und seine Feinde werden Staub lecken, die Könige zu Tarsis, und auf den Inseln werden Geschenke bringen. Die Könige aus Reicharabien und Seba werden Gaben zuführen. Alle Könige werden ihn anbeten. Alle Heiden werden ihm dienen. Ist Gott nur der Judengott? Ist er nicht auch der Heidengott? Die Gerechtigkeit in Jesus Christus hat auch die Heidenwelt im Blick gehabt und hat sie im Blick. Sie sollen alle selig werden, aber nur durch diesen einen Weg, der Juden und Heiden vorgezeichnet ist. Wäre die Gerechtigkeit an das Gesetz gebunden, dann würde die Herrschaft Christi auch nur über Israel geschehen. Wenn also die Gerechtigkeit, die Jesus erworben hat, nur eine Folge der Unfähigkeit wäre, die Gebote Gottes einzuhalten, dann würde dieses Werk von Golgatha nur dem Volk Israel gelten. Aber es gilt auch den Heiden. Lesen wir doch noch andere Stellen. Jesaja 2, das sind ja alles Stellen der Verheißung aus dem Alten Testament. Das, was Gott bereits schon vorhatte. Jesaja 2, Vers 2 und 3, es wird zur letzten Zeit der Berg, da das Herrenhaus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben werden und werden alle Heiden dazu laufen und viele Völker hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und werden also alle Heiden herzulaufen. Oder in Zephania, auch ein kleiner Prophet, der aber doch Gewaltiges aussagen durfte über die Reinigung Israels, die Wiederherstellung Israels. Und da heißt es zum Beispiel in Zephania 3, Vers 9, ich will den Völkern reine Lippen geben, dass sie alle sollen des Herrn Namen anrufen und ihm einträchtig dienen. Den Völkern, also nicht nur dem einen Volk, sondern den Völkern. Und nochmal zurück in den Propheten Jesaja, Kapitel 66, einige Verse, ab Vers 18. Ich kenne ihre Werke und Gedanken. Es kommt die Zeit, dass ich sammle alle Heiden und Zungen, dass sie kommen und sehen meine Herrlichkeit. Also eine Verheißung. Gott ist auch der Heidengott, er schafft auch die Gerechtigkeit in seinem Sohn für sie. Oder Vers 19, ich will ein Zeichen unter sie geben und ihre etliche, die errettet sind, senden zu den Heiden, gen Tarsis, gen Phul und Lut, zu den Bogenschützen, gen Tubal und Javan und in die Ferne zu den Inseln, da man nichts von mir gehört hat. Und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben und sollen meine Herrlichkeit unter den Heiden verkündigen. Vers 20, sie werden alle eure Brüder aus allen Heiden herzubringen. dem Herrn zum Speisopfer auf Rossen und Wagen, auf Sänften und Maultieren, Dromedaren, gen Jerusalem, zu meinem heiligen Berge, spricht der Herr, gleich wie die Kinder Israel Speisopfer in reinem Gefäß bringen zum Hause des Herrn. Und ich will auch aus ihnen nehmen, Priester und Leviten aus den Heiden. Auch sie sollen mit am Gottesdienst wirken. Also die Fragestellung ist ganz deutlich. Wir erkennen daraus, dass er zuerst immer die Briefe an die gläubig gewordenen Juden geschrieben worden sind. Paulus ging immer zuerst in die Synagogen und sagte seinen Landsleuten, der Messias ist da, bekehrt euch zu dem Messias. Und diejenigen, die sich bekehrten, sollten nun unterrichtet werden, dass der Messias nicht nur für sie da ist, sondern auch für die Heiden. In gleicher Weise, warum sage ich in gleicher Weise? Bis auf den heutigen Tag ist es anders. Wenn sich ein Heide zum Judentum bekehrt, muss er sich zu den 613 Geboten bekehren. Er muss sich zu Mose und den Propheten im alttestamentlichen Sinne bekehren. Jetzt heißt es aber plötzlich, zu denen, die gläubig geworden sind, er ist auch der Heidengott, ohne dass sie jetzt die Beschneidung annehmen müssten, ohne dass sie jetzt diese Gebote, die euch auferlegt worden sind, in der Weise annehmen, sie auszuprobieren, ob sie darin gerecht und heilig würden. Sie werden selig durch den Glauben, gleich wie ihr. Das war was Neues. Für uns heute scheint das ja selbstverständlich zu sein, aber für Juden, die Gottesdienst geübt haben und nun plötzlich den Messias kennenlernten, war das nicht selbstverständlich. Es war neu, dass die anderen einfach so dazukommen können. Die Rechtfertigung zum ewigen Leben muss also durch jemand geschehen und kommen, der alle Menschen mit seinem Werk der Erlösung einschließt. Das wurde deutlich und das soll auch deutlich werden. Es kann nur eine Rechtfertigung geben durch den, der alle einschließt, Juden und Heiden. Und hier merken wir schon, wenn wir diesen Römerbrief lesen, dass es gar nicht möglich ist, bei diesen anderen Angeboten von Propheten und Erlösern in dieser Welt. Sie schließen nur bestimmte Gruppen ein, aber nicht die ganze Menschheit zur Erlösung, abgesehen davon, dass sie nicht bringen können, die Erlösung und die Rechtfertigung. Es musste sich aber um jemand handeln, um das nochmal zu betonen, der eben durch sein Werk Juden und Heiden gleichermaßen mit hineinnimmt in die Rechtfertigung. Und das hat Jesus Christus getan am Kreuz. Darum Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt und hat seinen eingeborenen Sohn gesandt, damit alle, und das Wort alle heißt Juden und Heiden, alle, die an ihn glauben, und das Wort Glaube ist dabei eben sehr wichtig, selig werden, nicht verloren gehen. An die Epheser, und hier will ich auch nochmal betonen, auch der Brief an die Epheser ging ja zunächst an die gläubig gewordenen Juden. Sie bildeten immer die Grundlage jeder Gemeinde unter den Heiden, weil eben Paulus immer zuerst in die Synagoge ging und die bekehrten Juden nahm er heraus und einige Heiden kamen hinzu. Und deswegen schrieb er zu ihrem Verständnis, Epheser 2, Vers 14, denn er, Jesus, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm die Feindschaft. Er hat abgebrochen das Gesetz, so in Geboten gestellt war, auf das er aus Zweien, nämlich Juden und Heiden, einen neuen Menschen in ihm selbst schüfe und Frieden machte. Und dass er beide versöhnte mit Gott in einem Leibe durch das Kreuz und hat die Feindschaft getötet durch sich selbst, Vers 18, denn durch ihn haben wir den Zugang, alle beide, in einem Geiste zum Vater. Dieses Verständnis sollte also hier deutlich werden. Beide, also ihr lieben, gläubig gewordenen Juden, die Heiden genauso. Ihr müsst ihnen jetzt nicht neue Gebote auferlegen, keine Gesetze. Ihr müsst jetzt nicht sagen, ihr müsst das versuchen zu halten, was wir versuchten zu halten. Sondern beide sind jetzt in Jesus erlöst. Im dritten Kapitel dieses Epheserbriefes wird also das Geheimnis auch angesprochen, dass die Heiden plötzlich auch Erben sind. Wir lesen in Vers 3 und 4, dass mir ist kund geworden, das wisst ihr, dieses Geheimnis durch Offenbarung, wie ich droben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran ihr, so ihr es lest, merken könnt, mein Verständnis des Geheimnisses Christi, welches nicht kundgetan ist in den vorigen Zeiten den Menschenkindern, wie es nun offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist, nämlich, dass die Heiden Miterben seien und miteingeleiht und mitgenossen seiner Verheißung in Christo durch das Evangelium. Das heißt also, die Verheißung war ja schon da, bloß sie war in der Erkenntnis nicht da. Plötzlich war sie da. Die Apostel bekamen die Erkenntnis und teilten sie den anderen mit, die das noch gar nicht verstehen konnten. Dass der Messias, der jüdische Messias, für alle gekommen ist und dass in dem jüdischen Messias alle selig werden, die an diese Gerechtigkeit durch ihn glauben. Das ist ein Geheimnis, spricht hier Paulus. War vorher ein Geheimnis, war nicht gelüftet. Jetzt ist es gelüftet. Und da verstehen wir also auch den Römerbrief. Ist denn Gott nur der Judengott? Ist er nicht auch der Heidengott? Selbstverständlich auch der Heidengott. Gott allein macht alles. Er macht alle gerecht. Das ist so das Wunderbare. Auf der einen Seite stört es uns vielleicht als Menschen. Auf der anderen Seite ist es so wunderbar, weil darin die Vollkommenheit und die Unzerbrüchlichkeit der Gnade liegt, dass wir gar nichts dazu tun können. Nichts. Kein Mensch hat irgendeinen Ruhm an dieser Rechtfertigung. Gott macht alles, ganz allein. Er hat keinen, der ihm dazu helfen könnte. Die Annahme, dass ein Mensch, Jude, die wahre Gerechtigkeit zum ewigen Leben fördern könnte, irgendein Mensch, ob Jude oder Heide, wird dadurch widerlegt, dass Gott allein gerecht macht. Er ist ein einiger Gott in sich, der in sich alles vereint. Also keiner kann ihm helfen, keiner kann irgendwas machen, was gut ist, sondern jeder kann nur an das, was Gott getan hat, glauben von Herzen und es annehmen. Kein Mensch kann einen Ruhm haben. Er ist, so schreibt Paulus hier, ein einiger Gott, der in sich alles vereint. Juden, Heiden. Er vereint in sich den Hinweis, dass alle Menschen Sünder und ungerecht sind. Vereint er in sich. Dass der Mensch aber auch heilig sein muss, um gerettet zu werden, vereint er auch in sich. Dass nur in seinem Sohn Jesus Christus die rettende Gnade zu finden ist, vereint er auch in sich. Gott ist somit also ein Offenbarer über den Menschen, wie er der Mensch ist. Er ist aber auch der Ankläger. Du bist nicht so, wie du sein solltest. Du musst heilig sein. Und er ist zugleich der Erretter, indem er den Menschen so macht, wie er ihn haben will. Alles macht er selbst. Die Feststellung, offenbar machen, alle sind Sünder. Sie sind nicht heilig. Sie müssten aber heilig sein, ich klage sie an und ich errette sie, ich gebe ihnen die Gerechtigkeit, die vor mir gilt. Das ist diese Souveränität, die der Apostel hier durch den Heiligen Geist ansprechen will und somit alle, egal welche Verdienste der Einzelne mitbringen möchte, alle unter die Hand Gottes beugen will. Niemand von den Menschen kann anklagen und verdammen, weil jeder selbst verdammenswürdig ist. Somit kann Gott nur anklagen und verdammen. Gott, der einige Gott, vereinigt also alles in sich und darum gilt nur sein Maßstab der Gerechtigkeit. Es gibt keinen anderen mehr. Nur noch weil er das in sich alles getan hat. Er legte die Sünde auf sich in seinem Sohn. Er verurteilte sich um der Sünde willen, die er auf seinen Sohn gelegt hat. Also er selber verurteilte ja seinen Sohn. Er errettete ihn, seinen Sohn, sich selbst aus der Gewalt des Todes. Das machte er selbst, denn Gott war ein Christus und tat das selbst. Er erlöste sich selbst daraus. Er verurteilte sich selbst. So heißt es ja auch in 1. Korinther 6, Vers 11. Und da wird vorher beschrieben, was der Mensch ja alles so an Sündhaftigkeit mit sich gebracht hat und was die Gläubigen auch gewesen sind. Und dann heißt es aber, dass ihr gerecht geworden seid durch den Namen Jesu. Allein. Das hat Gott selbst gemacht. Ihr seid nur gerecht geworden durch das, was Gott selber gemacht hat. Er in seinem Sohn. Durch den Namen Jesu. Die Juden aus dem Glauben des Bundes mit Gott. Und die Heiden durch den Glauben an Gottes Heil. Aus dem Glauben des Bundes, denn die Juden hatten ja einen Bund, den Gott mit ihnen aufgerichtet hat und hatten Verheißung. Und aus diesem Glauben, dass diese Verheißungen sich auch erfüllen werden, sollen sie und sollten sie und wurden sie, die dort schon glaubten, gerecht. Und die Heiden, die noch keinen Bund hatten, wurden einfach gerecht und werden gerecht durch den Glauben an das, was Gott getan hat, was ihnen mitgeteilt wird. Deswegen lesen wir das im Römerbrief so, Juden aus dem Glauben des Bundes, die Heiden durch den Glauben an Gottes Heil. In der Apostelgeschichte 13, während der ersten Missionsreise, als der Apostel Paulus und Silas unterwegs waren und nach Antiochien kamen, sprach er ja in der Synagoge. Er ging in die Synagoge, er predigte den Juden dort, in Antiochien. Und da entstand ja dann auch eine Gemeinde. Und nachdem er lange ausgeführt hat, was verheißen ist, was erfüllt ist, und dass in Jesus Christus, dieser Messias, Gott selbst erschienen ist, sagt er in Vers 38, 39, so sei es euch nun kund, liebe Brüder, dass euch verkündigt wird die Vergebung der Sünden durch diesen, von dem allem, wovon ihr nicht konntet im Gesetz des Mose, gerecht werden. Wer aber an diesen glaubt, der ist gerecht. Mit anderen Worten, ihr habt ja das Gesetz, aber ihr konntet nicht dadurch gerecht werden, denn das Gesetz hat euch ja nur gezeigt, wer ihr seid. Und ihr solltet sozusagen Vorläufer der Bußfertigen werden, die einfach erkennen, wir brauchen Vergebung. Und das solltet ihr dann predigen. Ihr konntet nicht gerecht werden durch das Gesetz, aber nun ist diese Gerechtigkeit Gottes erschienen in ihm selbst, in seinem Sohn. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Die Juden sollten also diese Gnade Gottes erkennen und annehmen, denn die eigene Gerechtigkeit durch das Gesetz führt zum Tod. In Vers 40, 41 desselben Kapitels sprach dann der Apostel auch zu ihnen: Seht nun zu, dass nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist, nämlich in Habakuk 1, Vers 5. Sehet, ihr Verächter, und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, welches ihr nicht glauben werdet, so es euch jemand erzählen wird. Das ist ein Werk, das könnt ihr vom Verstand erstmal gar nicht wahrnehmen. Erstmal für euch, die ihr so gerecht sein wollt durch das Gesetz, und auch für die Heiden, das versteht ihr schon gar nicht. Das hat Gott bereits gesagt. Und Paulus sagt, seht euch vor, dass euch jetzt diese Verheißung nicht einholt, dass ihr euch verwundert. Gott tut immer Großes. Er macht alles. Und auch Johannes schrieb ja in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 2, da wird noch einmal deutlich, bevor ich noch zu dem Wert des Gesetzes doch komme, noch einmal deutlich, dass Gott alle Menschen in sich, in seinem Sohn versöhnt hat, dass alle diese Gerechtigkeit durch ihn empfangen können. 1. Johannes 2, ich lese mal 1 und 2. Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, nämlich Jesum Christum, der gerecht ist. Und derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das ist eine frohe Botschaft. Und das sollte die erste Gemeinde, hauptsächlich bestehend aus gläubig gewordenen Juden und Heiden, verstehen. Und das ist Missionsauftrag, wer das versteht. Wer das versteht, hat Mut, den anderen diese Einladung zu sagen. Der schreibt niemals jemand ab. Und das wollte Gott auch hier in der Gemeinde offenbar machen, dass niemand abgeschrieben wird. Weil die Gerechtigkeit, die Gott in sich selbst, in seinem Sohn bewirkt hat, die Versöhnung für alle Menschen gilt. Und dürfen alle Menschen annehmen. Nun eine letzte Frage, Paulus stellt sie ja hier, sagt er, ja, was ist denn nun? Heben wir denn das Gesetz nun auf, als ob das nichts wert gewesen sei durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Wir heben es nicht auf, sondern richten es auf. Jetzt könnte man ja daraus folgern, aha, jetzt wird es also noch wichtiger, die Gebote zu lesen und sich anzustrengen, die Gebote zu halten. Weil wir es ja jetzt aufrichten. Das ist damit gar nicht gemeint. Paulus zeigt zur Beruhigung auf, dass ein Jude, der Gottes Gesetz nicht mehr als alleinige Gerechtigkeitsmaßstab oder Gerechtigkeitsmaßstab ansieht, sondern die Person Jesu jetzt als Maßstab nimmt, dass der nicht sündigt, wenn er das tut. Dass er nicht sich versündigt an Gott und seinen Geboten, sondern er soll erkennen, dass durch den Glauben an Jesus Christus und die Hingabe an ihn der rechte Maßstab des Gesetzes in dem Menschen aufgerichtet worden ist. Wer an Jesus Christus glaubt, in dem ist das Gesetz Gottes vollkommen aufgerichtet. Vollkommen. Und weil es vollkommen aufgerichtet ist, kann er jederzeit in die Herrlichkeit aufgenommen werden. Denn Gott hat gesagt, wer die Gebote hält, der wird dadurch leben. Jesus ist gekommen und hat alles gehalten. Er ist die Aufrichtung des Gesetzes. Er hat nicht gesagt, für das Gesetz schieben wir jetzt beiseite und jetzt machen wir etwas Neues. Nein, er ist gekommen zu erfüllen. Also das Gesetz ist nicht unwichtig geworden, sondern es ist durch Jesus Christus zur höchsten Kraft und Potenz geworden, weil in Jesus Christus die vollkommene Erfüllung des Gesetzes vorhanden ist. Scofield, der Bibellehrer, der drückte das mal so aus. Er sagt, der Sünder anerkennt das Gesetz durch den Glauben. Er gebraucht es dann in richtiger Weise und ehrt es, wenn er seine Schuld bekennt und seine gerechte Verurteilung anerkennt. Also, wenn der Sünder das Gesetz gläubig akzeptiert und in richtiger Weise gebraucht, merkt er, dass er ein Sünder ist. Und er sagt, ja, ich bin ein Sünder. Und er sagt, ja, ich muss verurteilt werden. Dazu ist das Gesetz. Christus aber anerkennt um des Sünders willen das Gesetz, wenn er die Vorschrift des Gesetzes gehorsam erfüllt und wenn er die Strafe des Gesetzes, den Tod, erduldet. Jesus hat also das Gesetz total anerkannt. Anerkannt, indem er es erfüllt hat und für den Sünder und auch die Strafe für den Sünder aufgrund der Aussage des Gesetzes erduldete. Das heißt, das Gesetz ist nicht beiseite geschoben, sondern es wurde geehrt und aufgerichtet. Beides also tat Gott und ehrte dadurch das Gesetz, sein eigenes Gesetz in Christus. Das Wort, das er selber gegeben hat, der himmlische Vater, richtete er in seinem Sohn absolut rein und wahrhaftig auf. Wer also an Jesus Christus und sein Werk von Herzen glaubt, handelt durch den Glauben nie gegen das Gesetz, sondern er lebt durch den Glauben in der Vollkommenheit des Gesetzes. Höchste Potenz, alles erfüllt. Gebote Gottes, hundertprozentig erfüllt. Er bezeugt durch den Glauben im höchsten Maße, dass das Gesetz gut ist und unbedingt zur Gerechtigkeit erfüllt werden musste. Der gläubige Christ bezeugt das. Es ist gut. In Jesus ist es in die höchsten Höhen aufgerichtet worden. Es ist nicht abgetan worden. Die höchste Ehrung Gottes durch den Menschen, die größte Anerkennung seines Wortes und die größte Achtung vor ihm im Gehorsam und in der Untertänigkeit vor ihm ist die, der Glaube an die Gerechtigkeit in seinem Sohn. Darin findet die höchste Ehrung Gottes statt und die größte Anerkennung seines Wortes, die größte Achtung vor ihm, durch den Glauben an die Gerechtigkeit in seinem Sohn. Niemand kann mehr Gott ehren und achten und gehorchen als durch den Glauben an Christus im Heiligen Geist. Das ist die höchste Ehre, die ein Mensch Gott geben kann. Und wenn er nicht glaubt, dann stellt er Gott in Frage und sich wieder in den Mittelpunkt und ehrt Gott nicht. Merken wir, das wird hier mit angesprochen. Allein diese Ehrung und diesen Glauben sucht ja Gott, der Herr, unter den Juden, aber auch unter den Heiden. Ich möchte da zum Schluss noch zitieren, Johannes 16. Johannes 16, Vers 8 und 9. Wenn der Heilige Geist kommt, worum straft er denn die Menschen? Um die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Also nicht um die Sünden, die ein Mensch getan hat. Die sind ja getilgt. Sondern nur noch darum, dass sie nicht glauben an die Gerechtigkeit Gottes in seinem Sohn. Darum wird der Heilige Geist die Menschen strafen. Um die Gerechtigkeit aber, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht sehe. Er wird sie überzeugen wollen, nur dies ist die Gerechtigkeit, die gilt und die ihr braucht. Der Heilige Geist überführt also davon. Gott schenkt und sucht seine Ehre allein in uns durch Jesus Christus zu ihm. Denn er ist alles in allen. Gott ist alles in allen. So lesen wir es ja auch in 1. Korinther 15, Vers 28. Wenn Christus alles untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles untergetan hat, auf das Gott sei alles in allen. Das ist ja bereits schon vorher, auch wenn wir noch in Zeitabläufen leben und das Königreich erst aufgerichtet werden muss. Gott ist bereits alles in allen. Also noch einmal diese Verse, ist Gott allein der Judengott? Ist er nicht auch der Heidengott? Ja, freilich auch der Heidengott. Zumal er ist ein einiger Gott, der gerecht macht die Beschnittenen aus dem Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben. Heben wir denn das Gesetz nun auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Rechtfertigung für alle durch den Glauben.